Der Predigtext heute ist ein bisschen länger, deswegen habe ich den als Lesung gewählt. Ich habe den Predigtext von einem der früheren Sonntage genommen, weil ich den sehr ansprechend und für heute passend fand. Eine Geschichte aus der langen Geschichte von David und Saul. David und Saul. Man muss ein bisschen davor was erzählen. Wie war das mit David und Saul? Saul, der erste König von Israel, ist irgendwann in Depressionen gefallen. Ein böser Geist hat von ihm Besitz ergriffen, weil Gott mit ihm unzufrieden war. Und dann kommt David, der junge David, an den Hof von König Saul und hilft ihm mit seiner Musik. Und dem König Saul geht's wieder besser. Und es entsteht eine enge Beziehung zwischen Saul und David. Saul gibt ihm seine Tochter Michal zur Frau. Sauls Sohn Jonathan ist Davids bester Freund. Es entstehen also engste familiäre und persönliche Beziehungen zwischen Saul und David. Aber Saul ist eben oft nicht ganz bei Verstand. Und irgendwann wird er eifersüchtig auf David. Und dann verfolgt er ihn und will ihn umbringen. Er ist hinter David her. Einerseits merkt Saul ja, dass Gott seine Gnade von ihm genommen hat. Andererseits ist David auch schon heimlich gesalbt als neuer König von Israel. Das weiß Saul natürlich nicht, aber bestimmt ahnt er etwas und das macht ihn verrückt. Und Saul ist hinter David her. Der ist in das bergige Ödland von Ziff entkommen. Dort hat Saul ihn fast. Aber dann greift Gott ein und lässt die Philister angreifen und dann muss Saul von David ablassen und sich um die Philister kümmern. Aber dann kommt er wieder zurück. Und jetzt lesen wir 1. Samuel 24, 1 bis 20 in der Übersetzung der Guten Nachricht. 1. Samuel 24, 1 bis 20. Von dort, also der Wüste Ziff, von dort aus zog sich David in die schwer zugänglichen Berge bei Engedi zurück. Saul schlug inzwischen die Philister in die Flucht und verfolgte sie. Als er heimkehrte, wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Bergwüste bei Engedi. Saul nahm 3000 der besten Kriegsleute aus ganz Israel mit. Östlich der Steinbockfelsen machte er sich auf die Suche nach David und seinen Männern. Als er an den Schafhürden vorbeikam, ging er in die nahegelegene Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Hinten in dieser Höhle saß David mit seinen Männern. Die flüsterten ihm zu: Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand, du kannst mit ihm machen, was du willst. David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Hinterher schlug ihm aber doch das Gewissen, weil er das gewagt hatte. Er sagte zu seinen Leuten, der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter lege, an den gesalbten König des Herrn, denn das ist und bleibt er. Er wies seine Männer zurecht und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Als Saul die Höhle verlassen hatte, um seinen Weg fortzusetzen, kam David heraus und rief ihm nach, mein Herr und König. Saul drehte sich um und David warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Er sagte, warum lässt du dir einreden, dass ich dich ins Verderben stürzen will? Heute kannst du dich mit eigenen Augen vom Gegenteil überzeugen. Hier in der Höhle hatte der Herr dich in meine Hand gegeben. Meine Leute haben mir zugesetzt, dass ich dich umbringen soll. Aber ich habe dich geschont, weil ich dachte, ich werde nicht Hand an meinen Gebieter legen, denn er ist der gesalbte König des Herrn. Mein Vater, sieh diesen Zipfel deines Gewandes hier in meiner Hand. Ich hätte dich töten können, aber ich habe nur dieses Stück von deinem Gewand abgeschnitten. Daran musst du doch erkennen, dass ich kein Verräter bin und dir nichts Böses antun will. Ich habe dir nichts getan, und doch stellst du mir nach und willst mich umbringen. Der Herr soll Richter zwischen uns sein. Er soll dich strafen für das Unrecht, das du mir antust, aber ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Du kennst das Sprichwort, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Ich werde mich nicht an dir vergreifen. Hinter wem jagst du denn her? Der König von Israel jagt einen toten Hund, ja, einen einzigen Floh. Der Herr soll Richter sein, und zwischen dir und mir entscheiden. Er soll meinen Streit gegen dich führen und mir zu meinem Recht verhelfen. Als David ausgeredet hatte, fragte Saul: Ist das wirklich deine Stimme, mein Sohn David? Und er brach in lautes Weinen aus. Dann sagte er zu David: Du bist im Recht gegen mich. Du bist gut zu mir gewesen, obwohl ich dir Böses angetan habe. Heute hast du es bewiesen, denn du hast mich verschont. Der Herr hatte mich in deine Hand gegeben, aber du hast mich nicht getötet. Wo kommt so etwas vor, dass einer seinen Feind in der Hand hat und ihn unbehelligt laufen lässt? Der Herr wird dich dafür belohnen. Liebe Schwestern und Brüder, ich frage mich ja, was euch so durch den Kopf gegangen ist bei diesem Text aus der Bibel, bei dieser Geschichte, die wir gehört haben, was ihr da wohl gedacht habt, was ihr gefühlt habt, wo ihr euch wiedererkannt habt oder mit wem ihr euch so identifiziert habt. Bei David oder bei seinen Leuten? Wie geht ihr damit um, wenn euch jemand verletzt hat, wenn euch Unrecht geschieht? Vielleicht kennt ihr auch die eine oder andere Geschichte, die uns staunen lässt, weil das Geschichten sind, die so anders sind. Diese Geschichte von David hier zum Beispiel. Aber auch manche andere. Viele von euch werden die Geschichte von Corrie ten Boom kennen. Eine niederländische Christin in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, Nazi-Herrschaft in den Niederlanden. Corrie ten Boom, ihre Familie retten viele Juden vor dem Holocaust, werden dann irgendwann verraten, sie werden ins KZ verschleppt. Die Schwester von Corrie wird umgebracht. Corrie ten Boom selber hält nach Kriegsende Vorträge zum Thema Vergebung. Einmal in München begegnet sie nach dem Vortrag einem SS-Offizier. Der hatte Wache gestanden im KZ, als sie nackt zum Duschraum gehen musste. Der Mann kommt zu ihr, bedankt sich für den Vortrag, erklärt, dass er Christ geworden sei. Corrie ten Boom reicht ihm die Hand und spürt nach einem beklemmenden Gefühl der Kälte um ihr Herz, dass sie ihm vergeben kann. Und das hätte wohl keiner gedacht, dass diese Begegnung so verläuft. Oder mir fällt die Familie von Braunmühl ein. Gerold von Braunmühl, ein deutscher Diplomat, der von der RAF im Oktober 86 ermordet wurde. Die Familie von Braunmühl suchte den Dialog mit den Mördern und vergab ihnen. Andere gieren nach Rache. Die müssen mindestens für immer weggesperrt werden oder noch Schlimmeres. Normal. Eine alte Geschichte, sagt man, steht ja so oft in der Bibel. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Anders die von Braunmühls. Und wir staunen, oder? Aber eigentlich ist auch das eine alte Geschichte, die schon in der Bibel steht, auch wenn sie nicht normal ist. Jedenfalls handelt David auch nicht wie erwartet. David ist auf der Flucht vor seinem Widersacher Saul. Saul trachtet ihm nach dem Leben und verfolgt ihn, als er erfährt, dass er sich in En-Gedi aufhält, macht er sich auf den Weg mit all seinen Männern, durchkämmt die Gegend mit dem Ziel, David endlich zu töten. Diesen Konkurrenten, auf den er eifersüchtig ist, der alles so viel besser kann, der in Gottes Gunst steht. Gut, sein Schwiegersohn und der Freund seines Sohnes, egal. David versteckt sich in En-Gedi. Da ist so ein Höhlenlabyrinth, wunderbares Versteck, verschachtelt. Da findet so schnell einen keiner. Oder doch? Ausgerechnet da, wo David sich versteckt, da geht Saul hin, um sich zu erleichtern. Was für eine Ironie. Was für eine Gelegenheit. Was für eine Spannung. Jäger und Gejagter in einer Höhle. Saul ist hilflos ausgeliefert dem David und weiß es nicht mal. Die Gelegenheit für David, das Schicksal zu seinen Gunsten zu wenden. Saul endlich beseitigen, selber den Thron auch offiziell besteigen. Und so raten es Davids Leute ihm auch. Und was würden wir? Würden wir das nicht auch? Ich schon. Ich würde auch so denken. Das ist doch die Gelegenheit. Und vielleicht geht das David auch durch den Kopf. Das ist deine Chance. Pack sie am Schopf. Jetzt kannst du deinen Verfolger Saul töten. Er ist allein, er ist hilflos. Du kannst aufhören zu fliehen. Du kannst in Frieden als König herrschen und alles besser machen. Oh, die Versuchung ist groß. Die Versuchung ist groß. Und niemand würde David einen Vorwurf machen, wenn er Saul jetzt töten würde. Saul an seiner Stelle würde keine Sekunde zögern. Aber David zögert. David zögert. Er folgt nicht seinem ersten Impuls, er folgt nicht dem, was seine Leute sagen. Er hört auf das, was Gott ihm sagt. Aber seine Leute raten ihm doch was Vernünftiges und sie denken auch, sie hätten Gott verstanden. Das ist es doch, David, was Gott dir zugesagt hat. Nun ergreif doch die Gelegenheit beim Schopf. Und sie bieten ihm sogar an, die Drecksarbeit für ihn zu erledigen. Wenn du kein Blut an deinen Händen haben willst, kein Problem, wir machen das für dich. Ist ja unser Job. Musst du was sagen? Wir töten Saul für dich. Aber auch das weiß David schroff von sich. Denn Saul ist ja nun nicht irgendwer. Und ganz egal, wie es um Sauls Berufung steht und was Gott mit ihm vorhat, noch ist Saul der Gesalbte des Herrn. Wörtlich steht da Messias. Und ihn anzutasten hieße auch, Gott ins Handwerk zu pfuschen. David hält sich jedenfalls nicht für berufen, über Saul zu richten. Da sei Gott vor. Und trotzdem nutzt David die Gelegenheit. Er nutzt die Gelegenheit, schneidet einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Dann hat er zumindest was in der Hand. Ein Beweisstück für später. Und dann schlägt ihm das Herz bis zum Hals. Sicher, weil das ja auch eine aufregende Situation ist. Aber vielleicht auch, weil sich sein Gewissen meldet. Sein Gewissen meldet sich. Hat er richtig gehandelt? Ist er doch zu weit gegangen? Hätte er besser gar nichts gemacht? Er war ja schon auch übergriffig mit dem, was er da gemacht hat. Es war ja schon auch ein Angriff auf Saul, den König. Hat er Saul zu viel Ehre abgeschnitten? Sein Gewissen schlägt. Wie ist das bei uns? Kennen wir solche Gewissensbisse? Der Heilige Geist meldet sich, wenn wir anderen Unrecht tun? Und wer tut das nicht? Alltägliche Situationen, wo wir mit guten Gründen natürlich doch nur das Beste für uns rausholen, schaden aber damit anderen. Da läster ich ein bisschen über meinen Nachbarn, damit ich selber umso besser dastehe. Da könnte ich einem helfen, der mich bittet, aber ich sage nein. Da erfinde ich schnell eine Notlüge, weil mir die Wahrheit zu peinlich ist. Da bietet sich die Gelegenheit, dem unangenehmen Kollegen, den ja sowieso keiner leiden kann, eins auszuwischen. Und man tut's. Und dann meldet sich die Stimme des Heiligen Geistes. Und anstatt sich gut zu fühlen, geht's einem irgendwie schlecht. Hätte man doch. Besser anders. Warum? Weil es nicht unsere Aufgabe ist, liebe Schwestern und Brüder, anderen mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Auch wenn das unser erster Impuls sein mag. Es ist und bleibt Gottes Sache, die Dinge zwischen uns und den anderen richtig zu machen, eben zu richten. Und wenn ich auf die Stimme des Heiligen Geistes höre, dann kann ich vielleicht auch manches wieder richtig machen. Eben Buße tun, es anders machen, besser bei Gott. Saul kriegt von dem allem ja gar nichts mit. Er ist fertig mit seinem Geschäft, er verlässt die Höhle. Aber David läuft hinter ihm her, zeigt ihm das Stück Stoff in seiner Hand und spricht Saul so an, wie es sich für ihn gehört. Mein Herr und König. Und jetzt dürfte wohl Saul der Schrecken in die Glieder gefahren sein. Sein Feind, den er vor sich hertrieb, wie er ja dachte, der ist plötzlich in seinem Rücken und zum Greifen nah. Aber David redet freundlich und beruhigend auf Saul ein. Er versucht, sich zu rechtfertigen, beteuert seine Unschuld, hält den Beweis für seine Friedfertigkeit in den Händen, appelliert an die enge Beziehung der beiden. Vater, Vers 12, ist ja sein Schwiegervater. Und so gibt David sich in Gottes Hand und eigentlich ja auch in die von Saul. Das hängt ja aber auch irgendwie zusammen. Und Saul könnte ihn jetzt packen und erledigen. Aber Davids Güte überwindet Sauls Bosheit, zumindest für den Augenblick. David ist ein großes Vorbild für uns. Wer in der Sonntagsschule war, ist damit aufgewachsen, von klein auf. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Saul eher nicht. Saul ist eher eine tragische Figur. Aber David ist unser großes Vorbild. Und David ist der Vorläufer von Jesus. Jesus ist der Menschheit nach ein Nachkomme Davids. Aber Jesus ist auch mehr als David, liebe Schwestern und Brüder. Jesus, der auch versucht wurde, aber standhielt. Gut, dass David ja auch, er vertraute auch darauf, dass Gott ihm Recht verschafft. Er zeigt Respekt vor Saul und seinem Königtum, verzichtet auf Gewalt. Aber Jesus geht noch einen anderen Weg, auf den er uns mitnehmen will. Jesus verzichtet nicht nur auf Gewalt, er liebt die Feinde, die ihn hassen. Und da fassen wir uns alle mal an die eigene Nase. Und Jesus will, dass wir das auch tun sollen. Er spricht in der Bergpredigt von der besseren Gerechtigkeit. Von der besseren Gerechtigkeit. Und das ist diese Gerechtigkeit, die uns staunen lässt und auch zurückschrecken, weil sie uns so fremd ist. Die andere Wange hinhalten. An wie viele Diskussionen kann ich mich erinnern, wo es darum ging, wie man das macht und vielleicht auch nicht unbedingt muss. Die zweite Meile mitgehen. Ehrlich, bin ich denn der Dumme? Aber wer das wagt, der erlebt, dass das Böse so überwunden werden kann. Denn der andere erwartet das nicht und ist entwaffnet. Der ist baff. Der ewige Kreislauf von Schlag und Gegenschlag wird unterbrochen und darum geht's. Nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Eben nicht so, wie du mir, so ich dir. Sondern wie Jesus mir, so ich dir. Das kommt nicht aus uns. Das kann ich euch sagen. Aus mir jedenfalls nicht. Ich habe letztens im Gespräch gesagt, so meine ersten Gedanken sage ich immer lieber nicht und dem ersten Impuls versuche ich nicht zu folgen. Was aus mir kommt, ist nicht gut. Aber Jesus wohnt in uns und der zweite Impuls ist der vom Heiligen Geist in aller Regel. Und Jesus macht mit uns das, was ihm möglich ist, wenn wir ihn lassen. Und wir werden staunen über uns selbst und Jesus Und andere werden staunen über uns und über Jesus. Wer hätte das gedacht? Amen.